Sterben und Trauern, der Podcast mit Professor Ernst Engelke, einer der renommiertesten Palliativpsychologen, spricht über den Umgang mit Sterbenskranken, gibt Tipps und macht Mut. Herzlich willkommen zu Sterben und Trauern. Schön, dass Sie dabei sind. Glücksfeen oder Weißhexen, das wahre Gesicht des Pflegealltags, ist der Titel der bereits 8. Folge. Wir sprechen über die unterschiedlichen Rollen und Herausforderungen von Pflegekräften. Wir, das sind Michael und Lea Reinhardt, zusammen mit dem Palliativpsychologen Professor Ernst Engelke. Und Glücksfeen oder Weißhexen, unser Titel, Ernst, der klingt schon recht mystisch, oder?
Ja, das könnte so mystisch klingen. Nur es ist genau so passiert. Eine Krankenschwester hat mir erzählt von der Begegnung mit einer Patientin, die sehr klar und sehr offen war. Zunächst sagte sie zu ihr, Sie sind eine Glücksfee für mich. Sie sorgen für mich. Sie sorgen, dass ich keine Schmerzen habe, dass ich nicht allein bin. Sie umgeben mich. Das ist wunderbar. Ich habe ein Glück mit Ihnen. Sie sind eine Glücksfee. Und dann ging es ihr sehr viel schlechter. Und dann konnte ich ihr nicht mehr so helfen, wie das vorher möglich war. Sie hatte Schwierigkeiten zum Atmen. Sie hatte Durchfälle und das, was den Menschen einfach belastet. Und dann, als die Schwester kam, um sie dann entsprechend zu pflegen, sagte sie, Sie sind eine Weißhexe. Und meinte damit, Sie verschärfen all noch das, was ich jetzt an Leiden habe, mit Ihrem weißen Kittel. Sie sind eine Hexe. So erleben sich manche Krankenschwester und das ist eine sehr feine, konkrete Gegenüberstellung der verschiedenen Ansprüche und Erlebnisse, die Pflegekräfte haben.
Und darum soll es heute bei uns gehen. Kein Wunder, Ernst, dass Pflegeberufe nicht sonderlich begehrt sind, was?
Ja, natürlich. Menschen, die in der Pflege arbeiten, professionell arbeiten, sind ganz verschiedenen Ansprüchen ausgesetzt und sie werden total verschieden behandelt. Sie sind ein Gegenstand der öffentlichen Meinung und der Medien. Da gibt es ein sehr interessantes Ereignis mitten in der Pandemie. Die Bild-Zeitung hatte ja sehr viel über die Pandemie berichtet. Und da gab es von dem Vorstandsvorsitzenden des Springer Verlags, dem Chef von der Bild-Zeitung, auf einmal einen Artikel. Nun ist die Pandemie, schreibt Döpfner im April 2020, alle dürfen Angst vor dem Virus haben, nur die Schwestern und Pfleger nicht. Sie müssen da sein, jeden Tag und jede Nacht. Der Gedanke, dass auch Sie erkranken können, mit viel höherem Risiko als alle anderen, wird verdrängt. Sie riskieren Ihr Leben und das Ihrer Angehörigen, um die Leben anderer zu retten. Sie machen das einfach ohne viele Worte. Ich verneige mich vor allen Krankenschwestern und Pflegern. Diese Verneigung hat die Bild-Zeitung nicht gehindert, wenige Tage danach einen Artikel zu setzen, Mutters Tod fühlt sich an wie eine Säuberungsaktion. Angehörige erheben schwere Vorwürfe gegen Würzburger Todesheim. Hin und her gerissen zwischen Trauer und Wut. Mit 89 kann man gehen, aber nicht auf diese Weise. Ich kenne dieses Heim und weiß, dass dort bei über 100 Bewohnerinnen und Bewohnern innerhalb weniger Wochen zum Leid aller mehrere Bewohnerinnen verstorben sind an oder mit Corona. Und das finde ich unglaublich. Auf der einen Seite sich zu verneigen und auf der anderen Seite ein Todesheim als Begriff für eine Pflegeeinrichtung, in dem Menschen genau das tun, vor dem sich der Herr Vorstandsvorsitzende neigt.
Das wundert mich bei der Bild-Zeitung jetzt ehrlich gesagt nicht, aber es zeigt natürlich, in welchem Spannungsfeld sich Pflegekräfte befinden. Zwischen Verehrung und Verdammung, wenn man das so sagen möchte.
Genau, die Tendenz ist in den Publikationen, in den sozialen Medien Verdammung. Dort wird an den Pflegenden ausagiert, was die Menschen an Schwierigkeiten haben im Umgang mit schwerkranken, sterbenskranken Menschen, also mit Leiden und Sterben. Das wird ausagiert an den Pflegenden, leider. Auf der anderen Seite sind die Menschen auch dankbar, dass überhaupt jemand da ist, der sich kümmert. Auch das muss man ganz klar so benennen.
Es ist ja so, wenn man mal die eigenen Erfahrungen zugrunde legt, dann höre ich sehr häufig im Freundes- und Bekanntenkreis erhebliche Kritik an den unterschiedlichsten Pflegeheimen. Das liegt nicht nur am Pflegenotstand, sondern auch daran, dass Menschen, die dort arbeiten, offensichtlich in erheblichem Maße überfordert sind, weil sie auch nicht ausreichend qualifiziert erscheinen. Also ich traf kürzlich einen Bekannten, wir kamen ins Gespräch, ich fragte, wie geht es deiner Frau, die im Pflegeheim schon länger lebt, und er zog sofort ein Handy aus der Tasche und zeigte mir die unterschiedlichsten Bilder von verschiedenen Aufnahmen innerhalb des Pflegeheims, ekelhaft angerichtetes Essen, ein Vorgarten, der eigentlich von den Heimbewohnern genutzt werden soll, total heruntergekommen, und gleichzeitig zeigt er auch, wie unordentlich das Zimmer aussah. Seine Frau kann nicht mehr aufstehen, weil sich niemand kümmert. Und ähnliche Geschichten höre ich auch von vielen anderen.
Ja, ich meine, mein Opa hat 3 Jahre in einem Pflegeheim gelebt und der hat sich da prinzipiell gut aufgehoben gefühlt. Wenn er genörgelt hat, dann meistens so übers Essen. Es lagen ihm zu viele Kartoffeln auf dem Teller oder es war vielleicht nicht gleich ein Pfleger oder Pflegerin zur Stelle, wenn er ein Problem hatte. Sein Verhältnis zu den Pflegekräften war auch ausgesprochen gut und wertschätzend. Und trotzdem kann man insgesamt vielleicht sagen, hatte er so eine Anspruchshaltung von all-inclusive. Hier werde ich betütelt. Und das ist ja eine Haltung, die womöglich viele haben, die aber so gar nicht richtig ist.
Aber dieses Heim, wo dein Opa, der mein Vater war, gelebt hat, war aus meiner Wahrnehmung, wenn ich es bewerten müsste, echt gut, und er hat sich dort unterm Strich auch wohlgefühlt. Deshalb stelle ich mir die Frage ernst, ist es vielleicht nicht auch so wie in ganz normalen Unternehmen, es gibt gute und schlechte Einrichtungen, so wie es gute und weniger gute und erfolgreiche Unternehmen gibt.
Natürlich, das kann so sein und kann es auch so betrachtet werden, aber ich komme eben noch mal zu dieser Darstellung des schlechten Essens und so zurück. Ich habe leider verfolgen müssen bei meinen Untersuchungen, dass es Angehörige gibt, die mit einer versteckten Kamera arbeiten im Zimmer des Patienten und darauf warten, wie der sich verhält. Ich habe sogar einen Film gesehen, der ins Netz gestellt worden ist, bei dem also der Patient gestürzt war und er lag und die Angehörigen waren versteckt, um zu filmen, wie sich Mitarbeiter verhalten, wenn sie den aufheben sollen oder nicht. Das heißt, es gibt eine unglaubliche Lust, sage ich mal so, vorzuführen, wie schlecht die Pflege ist. Das ist in Deutschland der Fall. Da brauche ich nur die Zeitung anzuschauen, welche auch immer, dass genau so gemacht wird. Und dann kommt irgendwann die Helden. Aber niemand will Held sein. Man möchte als Krankenschwester oder als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann respektiert werden. Und es sollte einfach beachtet werden, in welchem Kontext, und zwar in welchem betriebswirtschaftlichen Kontext, Pflegeeinrichtungen arbeiten müssen. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Das heißt, wir haben das aufgreife, was du gesagt hast, Lea. Natürlich möchte der betüttelt werden im Norddeutschen. Natürlich möchte er betüttelt werden. Nur der große Irrtum besteht darin, er ist nicht in einem Tüttelheim, sondern er ist einer betriebswirtschaftlich geleiteten Einrichtung, die darauf achtet, dass es Profit geschieht in irgendeiner Weise. Und dann sind betriebswirtschaftliche Kriterien vorrangig und nicht die Zuwendung zu einem Patienten mit viel Zeit. Tütteln, betütteln dauert lange, kostet Zeit. Das kannst du nicht nebenbei machen. Da musst du dich hinsetzen und musst entsprechend mit dem umgehen. Diese Zeit haben Pflegekräfte in der Regel nicht. Und dazu sind alle mitverantwortlich für diese Geschichte. Das ist nicht das Problem, das jetzt von den Pflegekräften verursacht wird, sondern sie sind die Folge der ganzen Situation und nichts anderes.
Nur was verstehst du mit alle, Ernst? Wen beziehst du unter alle mit ein in der Verantwortung?
Jeden Menschen in Deutschland. Jeder Mensch ist verantwortlich für die Pflege in Deutschland, mitverantwortlich nach seinen Möglichkeiten und der Staat insgesamt.
Ob es Verwandte sind, Bekannte oder ob man sich ehrenamtlich engagiert.
Die Frage, wer besucht, warum muss denn ein Professioneller unbedingt das Essen eingeben? Warum könnte nicht jemand kommen aus der Verwandtschaft, aus der Freundschaft und könnte das tun? Das wird aber kaum geschehen, das geschieht auch. Ich kenne Fälle, wo die Angehörigen das in einer hervorragenden Weise getan haben und dieses Tütteln dann entsprechend geschaffen haben. Nur eine Überforderung ist das, von den Pflegekräften zu erwarten, die unter einem Zeitdruck stehen, wo also rational überlegt wird, wie lange darf jemand Zeit haben, kontrolliert wird, dokumentiert wird und dann geguckt wird, ob man noch weniger Pflegekräften zurechtkommt, weil man nicht genügend Pflegekräfte einwerben kann.
Du nutzt gerne das Beispiel der Autowerkstatt. Und wenn ich mir vorstelle, ein Verwandter ist im Pflegeheim, wird auch eigentlich ganz gut bezahlt, das Pflegeheim, dann halte ich es nicht für völlig abwegig, eine gewisse Erwartungshaltung zu haben, dass damit auch eine gewisse Pflege verbunden ist. Wenn ich in die Werkstatt fahre, dann will ich nicht mithelfen beim Reifenwechsel und bei anderen Reparaturarbeiten, sondern ich habe den Anspruch, dass ich für das Geld, das ich dafür zahle, eine ordentliche Leistung seitens des Unternehmens bekomme. Lässt sich das nicht auch ein bisschen übertragen auf die Pflege?
Nein, absolut nein. Du darfst und niemand darf nach meinem Verständnis ein Auto und einen Menschen gleichsetzen in der Art und Weise, wie wir mit umgehen. Und das geschieht in Deutschland tendenziell bei dem Umgang mit Organisationen, die Pflege finanzieren müssen und durchführen müssen. Und das ist das, was dann auch die Menschen erschreckt, die dort arbeiten, dass sie mit denselben Kriterien gemessen werden wie jemand, der an einem Fließband arbeitet. Ein Fließband, ein Rad kann sich nicht wehren, wie es angemacht wird oder nicht angemacht wird. Wobei die Anzeigen, die Kriterien sehr schnell da sind durch Digitalisierung. Also da ist eine Kontrolle da. Und der Mensch, der so behandelt wird, der wehrt sich dagegen. Und das erhöht sofort auch wieder die Art und Weise, wie jemand pflegen kann und pflegen darf. Ich unterstelle allen Pflegekräften, allen, dass sie gern pflegen möchten, dass sie Menschen unterstützen möchten und sich dafür einsetzen. Nur die Verhältnisse, die sind nicht so, dass es geht.
Wie in vielen anderen Bereichen auch.
Genau, diesen Weg gehe ich auch mit. Das heißt aber doch, die Pflegekräfte sind eher Leidtragende eines Systems, in dem nämlich die wirtschaftlichen Überlegungen des Pflegeheims entscheidend dafür sind, welche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Und wenn die nicht ausreichend sind, ja natürlich, dann ist auch die Pflegekraft überfordert. Also muss man an diesem Punkt ansetzen.
Natürlich nur, du sprichst vom System. Der von mir sehr geschätzte Norbert Elias sagt, ein System kann nicht ohne Menschen existieren. Dass Menschen produzieren das System. Das System als solches gibt es nicht. Es wird von Menschen repräsentiert, es wird geschaffen davon. Da ist der Zusammenhang. Nur nach meinem Auffassen ist es nicht möglich, und wenn man das macht, hat man genau die Situation, wie wir sie heute haben, die Pflege von pflegebedürftigen Menschen fast ausschließlich in professionelle Menschen hineinzugeben und die ganze Pflege dort zu delegieren. Das ist ein Denkfehler, eindeutig. Das bedeutet, wir haben als jeder Einzelne in einer bestimmten Weise zu unterstützen und zu begleiten.
Jetzt ist es ja aber auch so, dass viele Angehörige, nahe Verwandte das vielleicht nicht wollen oder die zu pflegende Person möchte gar nicht von nahen Angehörigen gepflegt werden. Ja. Das sind ja alles Umstände, die dabei berücksichtigt werden.
Oder sie hat gar keine oder Menschen mehr, die sie betreuen könnten.
Das sind genau soziale Probleme, die wir extrem in Deutschland haben. Nur das wird ausgelassen in der Extremsituation der Grenze, nämlich des Sterbens und des Leidens an den Pflegekräften. Da ist die Überforderung auf einmal. Und dann wundert man sich, wenn Menschen nicht mehr bereit sind, in diese Überforderung hineinzugehen, wenn man das weiß. Ist doch kein Wunder, wenn dann eine junge Frau, die das mitbekommt, ein junger Mann, sagt, das will ich nicht. Ich will nicht für diese Arbeit, die sehr schwer ist, die auch mittlerweile ganz gut bezahlt wird. Das will ich nicht ertragen. Ich will nicht beschimpft werden für meine Arbeit. Ein Auto schimpft nicht. Aber Patienten schimpfen, spucken, greifen in den Po, bitten auf der Palliativstation sogar, beziehungsweise der Patient bittet darum, dass die Krankenschwester mit ins Bett geht, weil sie noch ficken will. Das macht kein Auto.
Oh Gott.
Nein, das macht in der Tat kein Auto. Trotzdem frage ich mich ernst nochmal, wenn du sagst, wir alle sind dafür verantwortlich. Das ist mir zu unkonkret. Also was kann ich persönlich tun, um Beispiele, wie du sie gerade genannt hast, im Alltag zu reduzieren oder im besten Falle sogar zu verhindern?
Bei den Pflegekräften ist es auch nicht ganz einfach, dass sie Angehörige oder Freunde in die Pflege mit integrieren. Da habe ich Seminare gehabt dazu, um das zu vermitteln, und dann tun sich Pflegekräfte schwer, zurückzustehen und jetzt eine Ehefrau oder eine Tochter oder einen Ehemann anzuleiten, zu pflegen und sich zurückzuhalten. Das ist nicht ganz einfach. Mhm. Das hängt auch wieder mit berufspolitischen Abgrenzungen zusammen, dass man eben die Tätigkeiten, die man macht, auch wirklich als professionell versteht und die nicht jedermann machen kann. Und dabei kann die jedermann im Prinzip machen, natürlich nicht alle, um Gottes Willen. Mhm. Im Grundsätzen ist es möglich, dass jeder auch begleiten kann. Hingehen, sich zu jemandem setzen, Essen geben und viele kleine Dinge, die möglich sind.
Aber auch die großen. Also ich stelle mir jetzt vor, vielen Menschen fällt es ja schwer, daran zu glauben, dass vielleicht irgendwann mal ein Roboter sie anheben wird, wenn die Pflegekraft dann beispielsweise den Po abwischen möchte.
Na gut, die Roboterfrage, das ist die Kardinalfrage, die zeigt, dass Deutschland ein sozial armes Land ist, bei der Menschen in dieser Situation von Roboter ersetzt werden. Katastrophaler kann die Auskunft über die soziale Situation in Deutschland nicht sein. Da brauche ich überhaupt nicht weiter drüber zu diskutieren.
Das weiß ich, aber genau um dieses zu verhindern, meinte ich ja gerade nur, steht es ja jedem frei, Papa, weil du auch gefragt hast, sich ehrenamtlich zu engagieren, bei solchen Tätigkeiten mit anzupacken, sage ich mal, ohne selber den Popo abwischen zu müssen.
Natürlich.
Aber einfach zu entlasten, damit die Pflegekräfte dann wieder mehr Zeit haben für andere Dinge, die man vielleicht weniger machen möchte. Während wir die Schnabeltasse hinreichen und wissen, okay, diese Person ist jetzt, hat zumindest genügend Flüssigkeit, können sich andere um andere Sachen kümmern, oder?
Ja, also eines ist ja auch klar, Deutschland wäre ohne das Ehrenamt ein sozial sehr armes Land. Das ist ja überhaupt gar keine Frage.
Gerade in der Pflege.
Ich verstehe dich jetzt so ernst, dass dein Plädoyer in die Richtung geht, zu sagen, wer selber eine gute Pflege im Alter erwartet, wenn er pflegebedürftig ist, der sollte rechtzeitig Vorsorge treffen, indem er auch bereit ist, anderen, die pflegebedürftig sind, zu helfen und dieses ehrenamtlich dann auch umzusetzen, indem ich beispielsweise, so wie es auch Menschen gibt, die mit ihren Hunden in Alten- und Pflegeheimen gehen, um dortige Bewohner, denen damit eine Freude zu bereiten, so gehe ich dahin und füttere die auch mal und unterstütze Pflegekräfte. Ist das etwas, was du im Hinterkopf hast, wenn du sagst?
Genau das. Deutschland ist, pauschal formuliert, eine Teilzeit- und Reisegesellschaft. Mhm. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann ich doch verlangen, dass Menschen, die eine solch ausgezeichnete Situation haben für ihr Leben, dass sie das so leben können, auch Aufgaben übernehmen, die eigenen Mitmenschen zu pflegen und zu unterstützen. Wir haben in der Pflege 30% derer, die in der Altenpflege tätig sind, mit einem Migrationshintergrund und 20%, die aus dem Ausland kommen. Das muss man sich klar machen. Die Deutschen brauchen Pflegekräfte. Die Deutschen brauchen Pflegekräfte, damit dort überhaupt die Pflege noch stattfinden kann. Das heißt, es fehlen ja nicht nur die Pflegekräfte, sondern es fehlen deutsche Pflegekräfte. Ohne Menschen aus den anderen Ländern, den europäischen Ländern, aber vor allem aus osteuropäischen Ländern, aus Mexiko, aus Vietnam, wäre das deutsche Pflegesystem schon lange zusammengebrochen. Schon lange. Wir holen die Menschen aus anderen Familien und sozialen Gruppen nach Deutschland, bieten denen viel Geld an.
Und im Heimatland fehlen sie.
Und es stimmt einfach nicht, wenn jetzt Vertreter, die diese Aufgaben übernehmen, die Menschen hier anzuwerben, dass die dort nicht fehlen würden. Ich habe genügend Studien gelesen, nach denen die wirklich fehlen. Und wenn eine 60-jährige Mutter mit ihren 4 Kindern nicht mehr in der Lage ist, ihre Familie zu ernähren und kommt dann nach Deutschland als Krankenschwester und lässt ihre 4 Kinder zu Hause und werden irgendwie versorgt, dann wird ein neues soziales Problem in den anderen Ländern geschaffen dadurch. Das sieht man aber nicht. Das ist eine gewisse Form von Egoismus in Deutschland, der auf Kosten anderer ausgetragen wird. Wir hätten diese Probleme in Deutschland nicht, wäre die Mehrzahl der Menschen bereit, nach den eigenen Möglichkeiten hier alten und pflegebedürftigen Menschen nahe zu sein und sie zu unterstützen. Und davor kneifen die meisten, das muss man schlicht und einfach so sagen.
Das ist eine sehr hehre Vorstellung. Mir fehlt im Moment die Fantasie, wie soll sie in die Tat umgesetzt werden? Appelle werden relativ wenig nutzen. Am meisten wirkt ja in aller Regel noch eine persönliche Betroffenheit. Und genau. Vielleicht die Angst und die Sorge davor, das, was ich erlebe, was ich vielleicht sogar heimlich gefilmt habe, um auf dein Beispiel aufzugreifen, das du vorhin genannt hast, das will ich nicht erleben. Und deshalb bin ich bereit, mich in diesem Bereich stärker zu engagieren. Das wäre so ein Impuls.
Genau so.
Aber glaubst du daran, dass es da zu einer Bewegung in diese Richtung kommen kann?
Kommen kann. Das sehe ich sehr wohl. Ob es kommt, ist eine andere Frage. Solange gemeint wird, dass man diese Pflegesituation durch ausländische Mitarbeiterinnen ersetzen oder lösen kann, wird man es nicht ersetzen können. Und das wird man ausdehnen, soweit wie es nur irgend geht. Es gibt ja genügend Hinweise darauf, dass die Anzahl der Menschen, die bereit sind, in die Pflege hineinzugehen, nachlässt. Trotz der Angebote, die gemacht werden, wird weiterhin intensiv geworben und es wird dann sehr stolz berichtet, dass man wieder jemanden geworben hat, der kommt, und dafür wird viel Geld bezahlt. Die Bereitschaft, auch die Strukturen von Pflegeeinrichtungen zu verändern im Sinne dessen, was von der Hospizbewegung entwickelt worden ist, wäre notwendig und dann wäre eine Möglichkeit gegeben, die Situation völlig zu verändern. Das Beispiel ist Cicely Saunders mit der Hospizbewegung in London. Die hat genau das gemacht. Die hat eine Altenpflegeeinrichtung übernommen und hat dann versucht, die Angehörigen in die Pflege einzubinden und zu begleiten dabei. Und nachdem der Angehörige dort verstorben war, der zu begleiten war, hat sie die gebeten, ob sie nicht weiter mitmachen würden. Und so hat sie ein Netz um das Altenheim herum geschaffen, das dann als Hospiz weltweit bekannt geworden ist. Dieses Modell wäre in meinen Augen das Modell, nach dem Pflegeeinrichtungen, auch Hospize, auch Kliniken arbeiten könnten. Und da bedarf es der Bereitschaft, dieses auch einzubinden und dem auch nachzugehen. Nur die Widerstände dagegen sind zu groß. Cicely Saunders hat das ja vor mehreren Jahrzehnten bereits entwickelt, im vorigen Jahrhundert. Das ist ja bekannt. Und was mich immer wieder überrascht ist, dass ständig auf die Hospizbewegung hingewiesen wird. Nur genau dieses Modell, was diese Situation lösen könnte, wird nicht übernommen.
Wir haben jetzt viel über Pflegekräfte in Altenpflegeheimen gesprochen. Überlastung findet natürlich auch in Krankenhäusern statt. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Aber was bedeutet denn dieser Zeitdruck, diese Überlastung, mit den Patienten umzugehen, mit den Gefühlen der Patienten umzugehen, ganz konkret auch für das Ende eines Lebens eines Patienten? Also da liegt jetzt ein Sterbender, und unser Thema ist ja Sterben und Trauern. Also was bedeutet diese Überlastung der Pflegekräfte für den Sterbeprozess? Wird sich da noch mal mehr Zeit genommen dennoch oder was bleibt da auf der Strecke?
Also nach meiner Erfahrung nehmen sich Pflegekräfte sehr viel Zeit, trotz der großen Zeitdrücke, die es dort gibt, um jemanden, der in der Situation ist, der sterben wird, zu begleiten. Das finde ich sehr respektvoll zu sehen, dass das trotzdem gemacht wird. Nur der Preis ist relativ hoch, weil sie dann selbst unter einem Druck kommen, ob sie jetzt die anderen Patienten vernachlässigen oder nicht vernachlässigen. Das heißt, auch dort ist nur eine bestimmte Grenze einzuhalten und wenn man die überschreitet, dann bricht das andere irgendwie auseinander. Also ich habe weiterhin sehr großen Respekt davor, wie Pflegekräfte das in allen den Einrichtungen tun.
Wie denn?
Indem sie sich die Zeit nehmen, das, was du sagst, auch zu betütteln. Das heißt also, etwas mehr zuzuwenden, als jetzt nur die nackte Wäsche oder die nackte Infusion anzuhängen oder was auch immer. Nur bei einer betriebswirtschaftlichen Ausrichtung der gesamten Einrichtungen, und das wird verlangt von der Gesellschaft, ist das kaum möglich, nur unter einem persönlichen Einsatz.
Nach deinen Erfahrungen, wie läuft das denn ab? Also ich erinnere mich daran, dass ganz viele Familienmitglieder bei uns, als Opa gestorben ist, mit am Bett saßen. Ne? Aber wer das nicht hat oder wo die Verwandten zu weit weg wohnen oder gibt ja Gründe, weshalb sie jetzt nicht am Bett sitzen können. Wird da auf die Wünsche des Sterbenden eingegangen oder welchen Prozess kann man da überhaupt mit begleiten?
Ja, die Problematik besteht darin, was für Wünsche hat ein sterbenskranker Mensch? Was für Wünsche haben Angehörige? Das ist ein so vielfältiges Zusammenkommen kontroverser Erwartungen und Wünsche, die zum großen Teil völlig utopisch sind, die nicht gelöst werden können. Und da sind sofort wieder neue Konflikte da, dass nicht jetzt sofort jemand da ist, dass nicht jetzt das gemacht werden kann, dass jetzt auf einmal die Glocke schrillt und der rennt weg, dass der Patient auf einmal eingebettet, eingenässt hat und was auch alles da passieren kann. Und die Erwartungen von Angehörigen, möglichst, dass alles ein friedliches Sterben ist und sie erleben, wie der Patient auf einmal aufbegehrt, wie er unruhig wird. Und das macht natürlich die Angehörigen wieder unruhig. Und dann haben die Pflegekräfte nicht nur den Patienten, sondern die haben die Co-Patienten, die Angehörigen noch, die oftmals schwieriger sind als die Patienten selbst. Auch das muss man sehen.
Das wäre aber auch, Ernst, das Dilemma, wenn, was wir gerade vorher diskutiert haben, mehr Menschen bereit wären, sich ehrenamtlich in dieser Hinsicht zu engagieren und vor allem auch mehr Familienmitglieder bereit wären, sich um den Menschen im Heim intensiver zu kümmern. Das würde gleichzeitig das Konfliktpotenzial auch erhöhen mit den Pflegenden und könnte die Situation auch eher noch verschärfen als entschärfen.
Könnte, natürlich. Nur wir haben zum Beispiel in den Seminaren bei uns in der Akademie genau solche Fragen angesprochen und diskutiert und geübt, welche Möglichkeiten der Integration es gibt. Diese Möglichkeiten gibt es und es wird auch praktiziert. Natürlich gibt es immer Extremsituationen und die stehen wieder in den Zeitungen drin. Das war, wo es gelingt, die stehen nicht in den Zeitungen drin.
Das war leider schon immer so.
Ja, das ist aber eher als Selbstverständlichkeit angesehen wird.
Dann wundert man sich, wenn da jemand reingehen möchte in die Tätigkeit und macht einen Bogen drumherum. Was man sehen sollte, dass 50% von denen, die in der Altenpflege arbeiten, keinen Berufsabschluss haben. Die haben keinen Berufsabschluss. Das heißt, da werden die Statistiken natürlich nochmal geschönt und die Erwartungen sind hoch. Also da ist das ganze Dilemma, mit dem in der Pflege gearbeitet werden muss. Und das Problem mit dem Geld, mit mehr Geld zu lösen, das hat sich gezeigt, das klappt nicht. Menschen müssen pflegen, Geld kann nicht pflegen. Geld kann Menschen unterstützen beim Pflegen und auch Freiraum zu geben, so zu pflegen, wie es Menschen angemessen ist und nicht wie einem Auto.
Aber vielleicht dürften sich auch mehr Männer angesprochen fühlen, diesem Beruf nachzugehen. Es sind ja immer noch mehr Frauen tatsächlich.
Ja, 80% der Pflegekräfte sind Frauen.
Ja, und die dann aber auch wiederum in Teilzeit arbeiten.
Aus zwei Gründen. Einmal, weil sie Zeit brauchen für die Familie daheim und weil sie sich schützen möchten vor einer Überlastung.
Ja.
Die Teilzeitsituation in den Pflegeberufen ist so, dass sie die höchsten Teilzeiten haben. In der Altenpflege sind es 2/3, die Teilzeit arbeiten.
Boah, ne?
Im Vergleich zu der anderen Erwerbstätigen bundesweit, dort sind es keine 20%, die Teilzeit arbeiten. Das hat was mit der Konfrontation zu tun, mit dem Leiden zu tun, mit den betriebswirtschaftlichen Vorgaben, jemanden zu begleiten, zu pflegen, auf den Punkt der Minute genau, wie viel vorgeschrieben ist. Und da wundert man sich, dass es so ist.
Ich denke, ein erster wichtiger Punkt, der zu einer Verbesserung führen könnte, läge schon darin, den Pflegekräften im Alltag mehr Anerkennung und Wertschätzung entgegenzubringen. Das kostet ja nichts, sondern ja auch mehr Verständnis, sowohl von Seiten der Angehörigen als aber auch ja, von Seiten des Arbeitgebers. Gute Bezahlung ist ohnehin ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Du hast den bereits genannt, dass der schon in vielen Einrichtungen umgesetzt wird. Die Bezahlung ist besser geworden. Aber ich glaube, wichtig wäre auch vor dem Hintergrund dessen, was Pflegekräfte täglich erleben, auch eine bessere psychosoziale Betreuung. Du sagst selber, sie werden oft mit ihrer Problematik alleine gelassen.
Ja, die Problematik wäre nicht so groß, wenn es genügend gäbe, die die Arbeit machen, die unterstützen, die mittragen. Das wäre eine entscheidende Entlastung. Nur, wie willst du jemanden psychosozial unterstützen, der jeden Tag mit Extremsituationen konfrontiert ist? Wieder meine Freundin Cicely Saunders, die hat all denen, die dort jemanden begleitet haben, verboten, nach dem Tod dieses Menschen ein halbes Jahr wieder jemanden zu betreuen, der sterbenskrank ist, damit er Zeit zum Trauern hat. Und die Krankenschwestern haben keine Zeit zum Trauern, weil sofort das Bett wieder belegt werden muss aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Die können ja nicht mal ordentlich Abschied nehmen. Da verstirbt einer oder drei oder vier auf Station und sofort muss wieder belegt werden. Das Bett ist ja nicht mal kalt geworden.
Aber vielleicht hatte die Pflegekraft auch gar nicht mal die Möglichkeit, eine Verbindung aufzubauen zum Sterbenden.
Oder wollte es gar nicht.
Natürlich, das gibt es alles. Ich kenne die Situation, dass eine Patientin eine Pflegekraft nach dem Namen fragt, weil sie das ein nettes als Verhältnis haben möchte. Und dann sagt sie, das geht sie gar nichts an. Das haben wir ja auch natürlich. Das heißt, die Sitten werden dann roher.
Ja, ich sage ganz ehrlich, ich sitze hier, es geht mir viel durch den Kopf. Und ich denke mir, es ist wirklich eine vermaledeite Situation, weil sie so vielschichtig ist, die Problematik. Und es gäbe so viele Hebel, um auch etwas zu verbessern. Aber mein Eindruck im Moment ist, es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Und mir fehlt auch noch so ein bisschen das Zipfelchen, das ich als erstes packen könnte, um die Situation mit aktiv zu helfen, zu verbessern.
Ja, das hast du ja schon gemacht, indem du deinen Vater betreut hast und besucht hast. Punkt. Das ist der Punkt, um den es geht. Und wenn das die Menschen nicht bereit sind zu tun, dann gibt es keine Veränderung in dem Sinn, wie du dir das wünschst. Und das, was ich sehe, ist, man kann das in seiner Umgebung, in der man lebt, tun. Man muss natürlich über den eigenen Schatten springen und bereit sein, sich darauf einzulassen. Und es hilft auch da, wenn ich mir vorstelle, in einigen Jahren kann ich in derselben Situation sein und ich wäre dankbar, wenn jemand kommt. Und meine Grundhaltung ist, in der ganzen Fragestellung, Pflegebedürftige bitten die um Pflege, die noch pflegebedürftig werden. Und ich träume davon, dass die Bundesrepublik Deutschland getragen wird, besetzt wird von diesem Gedanken.
Da träume ich gerne mit.
Als Verpflichtung. Ich stelle mir vor, da zieht ein Flugzeug über den Himmel einer Stadt und hat dann genau eine Fahne hängen, wo das draufsteht, damit jedermann begreift. Und das sollte die Grundhaltung sein für den Umgang mit kranken und sterbenskranken Menschen. Und wenn das umgesetzt würde, und das kann jeder für sich tun, hätten wir Grundlagen, um viele andere Dinge, die sich daraus ergeben, zu verändern, im positiven Sinn zu wandeln.
Es droht uns ja irgendwann allen mal in eine solche Situation zu kommen. Und es erinnert mich so ein bisschen auch an eine Diskussion, die wir zu Beginn unserer Podcast-Folge hatten, als es um die Frage der Tabuisierung des Todes ging. Ich habe auch so den Eindruck, auch aus dem eigenen persönlichen Umfeld, dass viele diesen Gedanken einfach verdrängen, dass sie irgendwann auch in diesem Bett liegen könnten.
Und deshalb gar nicht vorsorgen, ne?
Und ja, weil man den Gedanken an das in Anführungszeichen Schreckliche gar nicht zulässt und deshalb auch nicht ins Handeln kommt.
Ja, das ist eine alte Weisheit, die du da aussprichst, die also im 16. Jahrhundert schon formuliert worden ist. Ja. Und nur das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel.
Und trotzdem möchte ich noch mal ganz kurz sagen, dass ich den Beruf der Pflegefachkraft eigentlich sehr attraktiv finde. Denn du hast mit Menschen zu tun. Gut, die Menschen, die werden aggressiver, die aggressiven Übergriffe, die nehmen zu. Aber das bedingt sich vielleicht auch aus diesem Teufelskreis. Immer weniger Zeit für den Patienten, der fühlt sich weniger gesehen. Aber letztendlich, du arbeitest als Pflegefachkraft mit Menschen zusammen, bekommst in der Regel auch was zurück. Wenn es mehr wären, dann wird die körperliche Arbeit leichter, weil du zu zweit sein kannst. Du verdienst in der Regel eigentlich gar nicht schlecht. Wir haben über ein Durchschnittsgehalt, sprechen wir von 3.344 Euro aktuell. Es gibt zwar kein Homeoffice, aber vielleicht könnte man daran auch was ändern. Also an sich gibt es viele Zutaten, die vielleicht ein positives Berufsbild ausmachen könnten.
Was hindert dich, den Beruf zu ergreifen, Lea?
Ich habe einfach eine andere Richtung gewählt und bin mit der auch sehr glücklich als Journalistin. Ich habe auch viel mit Menschen zu tun. Trotzdem frage ich mich, warum viele junge Menschen, weil es werden ja tatsächlich immer weniger, die sich dazu entscheiden, eine Ausbildung zu machen in dem Bereich, warum das so ist.
Also ich bewundere nach wie vor jeden, der sich in dieses Spannungsfeld zwischen Glücksfee und weise Hexe hineinbegibt, weil das ein wirklich unglaublich anspruchsvoller Job ist, eine unglaublich anspruchsvolle Arbeit. Und ich ziehe vor jedem den Hut, der diese Arbeit macht und in großen Teilen auch noch sehr, sehr aufopferungsvoll. Mhm. Wenn ich zurückblicke, ich wäre nicht der ideale Typ dafür gewesen, das sage ich ganz ehrlich.
Vielleicht auch, weil man zu viel davon oder dieser Beruf bietet zu viel Potenzial, um Emotionen auch mit nach Hause zu nehmen, oder? Das belastet ja dann auch wieder eine Familie, wenn du angespuckt wurdest an der Arbeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann um 19 Uhr nach Hause gehen und sagen, oh, jetzt freue ich mich aber aufs Abendessen.
Gut, Polizistinnen und Polizisten erleben ähnlich. Es gibt andere Berufe, die auch.
Aber die nehmen auch mit nach Hause.
Ja, ja, klar.
Es ist sehr, sehr schwierig, dort so relativ pauschal etwas zu finden. Das, was du sagst, Michael, diese gesamte Problematik ist so multikausal begründet. Nur, was wir wissen sollten, dass die gängigen Lösungswege die Problematik verschärfen. Das ist etwas, was wir sehen können.
Was heißt das konkret?
Das bedeutet, dass es, obgleich viel Geld hineingegeben wird, obgleich geworben wird, obgleich eine akademische Ausbildung angeboten wird, die Zahl der Menschen nicht zunimmt, die pflegenbereit sind und weniger sind. Dass heute 20% von Betten eines Pflegeheims nicht belegt werden können.
Weil kein Personal da ist.
Das hat es in dieser Weise vorher so nicht gegeben. Das heißt, es steigert sich das Ganze, weil sich immer mehr Menschen aus dieser Arbeit rausziehen. Das ist nun mal so. Und es gibt im Augenblick offensichtlich keine Möglichkeiten, die Professionalität so auszubauen, dass es noch mehr Menschen machen. Da gibt es ja genügend Versuche von den Berufsverbänden, die das gern erreichen möchten. Nur, solange das bei der Delegation an Profis bleibt, haben wir genau das, was wir haben. Da gibt es für mich keine Alternative. Nur, es wird differenziert sein, wie man mit den Pflegesituationen umgeht. Da gibt es verschiedene Formen, wie man das machen kann. Und die zeigen sich ja auch bereits.
Du hast, Ernst, jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich. Du hast wissenschaftlich in diesem Bereich gearbeitet. Wenn es eine zentrale Stelle gäbe, die einen maximalen Einfluss hat, um die Situation zu verändern, wie wir sie hier auch jetzt in Teilen beklagt haben, was wären deine drei ersten Schritte auf dem Weg hin zur Veränderung?
Der erste Schritt wäre, ich würde um ein riesiges Budget bitten von der Bundesregierung.
Da wird sich Herr Lindner freuen.
Um dann eine Aktion zu machen, bundesweit. Pflegebedürftige bitten die um Pflege, die selbst noch pflegebedürftig werden. Das würde ich machen mit einem riesigen Werbungaufwand mit den besten Journalisten, mit Leuten, die Comics machen können, um das zu vermitteln. Da würde ich bundesweit alle versuchen zu erreichen. Das wäre der erste entscheidende Schritt.
Ja.
Der zweite Schritt wäre, ich würde die Finanzierungen in Pflegeeinrichtungen daran binden, dass dort dieses Modell von Cicely Saunders praktiziert wird. Das heißt, man hat die Möglichkeit, die Aufgabe, Dritte mit einzubeziehen, also nicht nur die Patienten und oder die Bewohner und die Pflegekräfte, sondern Freunde, Angehörige, nicht unbedingt ehrenamtliche Integration. Man muss nicht sofort wieder ein Ehrenamt schaffen, wo dann das Fahrgeld bezahlt wird und was weiß ich, was da alles gemacht wird. Das wäre die zweite Variante. Und die dritte Variante wäre vermutlich, dass ich versuchen würde, die Pflegekräfte, die tätig sind, so zu unterstützen, wie du es gesagt hast, auch psychosozial zu unterstützen und denen zu ermöglichen, Abschlüsse zu machen, die sie auch dann anerkannt bekommen. Das heißt also, ich würde auf keinen Fall diese Tendenz der Akademisierung unterstützen. Es bedarf akademischer Abschlüsse, die gibt es seit 30 Jahren, aber keine generalisierte Akademisierung der Pflege. Das wäre tödlich für die ganze Geschichte.
Ja, das sind drei aus meiner Sicht sehr vernünftige Schritte, die keine Anteile von Utopie erhalten. Eigentlich müsste das möglich sein, auch ohne dass du auf einen Stuhl gesetzt werden musst, der dir die unmittelbare Macht verleiht.
Ja, meine Erfahrung ist, dass genau gegen diese drei großer Widerstand besteht.
Und vielleicht kann diese Liste auch noch ergänzt werden. Wir haben jetzt über ganz viele Aspekte dieses Themas gesprochen und freuen uns, wenn wir mit Ihnen, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, noch ein bisschen weiter diskutieren können, zum Beispiel auf Instagram. Da heißen wir Sterben und Trauern, der Podcast. Gibt die nächsten Wochen genügend Stoff, um mit Ihnen zu diskutieren. An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, dass unsere Community wächst. Vielen Dank dafür, für dieses Interesse an Sterben und Trauern. In der nächsten Folge, da werden wir uns mit suizidalem Verhalten beschäftigen. Wir freuen uns, Sie dann wieder zu hören. Vielen Dank.